Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Angela Merkel ist heute erneut zur Bundeskanzlerin gewählt worden. Vorausgegangen war eine monatelange Suche nach Mehrheiten und eine schwierige Regierungsbildung. Für die CDU-Vorsitzende votierten in geheimer Abstimmung 364 Abgeordnete. Das waren 35 weniger, als die Koalition aus CDU, CSU und SPD im Parlament Stimmen hat. Für Merkel ist es die vierte Amtszeit in Folge.
Heute um 12.02 Uhr. Die letzte Station eines langen Weges. 5,5 Monate nach der Bundestagswahl legt Angela Merkel den Eid für ihre erneute Amtszeit als Bundeskanzlerin ab.
Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe.
3 Stunden vorher die Wahl im Deutschen Bundestag. Die Mehrheit reicht aus, nicht mehr. Der Beifall einigermaßen kräftig aus der Union, etwas lustloser beim Koalitionspartner SPD. Aus der Opposition kaum ein höfliches Klatschen, doch gewählt ist gewählt, das sagt auch Unionsfraktionschef Kauder. Bald nach ihm gratulieren auch der unterlegene SPD-Kanzlerkandidat Schulz und die Opposition. Die AfD-Fraktionschefs betont knapp die Botschaft der Großen Koalition.
Ich weiß, dass es jetzt rangehen musste an die Arbeit. Die Fraktionsvorsitzenden Andrea Nahles, Volker Kauder und ich, wir haben ein gutes Verhältnis zueinander entwickeln können. Von daher steht jetzt nichts mehr im Wege.
Dagegen die Botschaft der Opposition angesichts von Merkels Wahlergebnis.
Vor allen Dingen aus der eigenen Partei werden auch Politiker nicht für sie gestimmt haben. Ja? Weil die Unzufriedenheit innerhalb der CDU sehr groß ist.
Ganz offensichtlich gibt es viele bei der Union und bei den Sozialdemokraten, die mit dem Kurs nicht einverstanden sind.
Die SPD bestreitet, dass viele Nein-Stimmen aus ihrer Fraktion kämen.
Wir haben sogar eine sehr außerordentlich geschlossene Situation in der SPD gehabt. Frau Merkel war ja gestern auch bei uns. Und ich muss leider davon ausgehen, dass es auch viele Stimmen aus ihren eigenen Reihen waren, die mit Nein gestimmt haben.
Am Mittag dann eine ungewöhnlich deutliche Mahnung des Bundespräsidenten an das neue Regierungsbündnis, einiges anders als bisher zu machen.
Um verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen, wird ein schlichter Neuaufguss des Alten nicht genügen. Diese Regierung muss sich neu und anders bewähren. Bewähren nicht nur an der Größe der Aufgaben, sondern auch am Umgang mit Parlament und Öffentlichkeit, ganz besonders im direkten Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern.
In der ARD-Sendung Farbe bekennen, erklärt die Kanzlerin, die geplante Politik der Großen Koalition greife Steinmeiers Mahnung auf.
Er hat die Bildung einer Regierung im Rahmen seines Auftrages unterstützt. Und jetzt hat er uns gesagt, was notwendig ist. Und ich glaube, das widerspiegelt sich aber auch in dem, was wir uns erarbeitet haben.
Durch überzeugende Politik wolle sie die größte Oppositionsfraktion AfD bei der nächsten Wahl wieder aus dem Bundestag verdrängen.
Wir haben das Ziel, die Probleme derer zu lösen, die jetzt aus Protest auch diese Partei gewählt haben. Und das heißt natürlich, ist unser Anspruch, dass wir sie kleiner machen und möglichst aus dem Deutschen Bundestag wieder herausbekommen, aber vor allen Dingen erst einmal die Probleme der Menschen lösen.
Merkel sagte, ihre Regierung wolle unter anderem illegale Zuwanderung eindämmen und noch mehr Menschen aus dem Hartz-IV-Bezug in Arbeit bringen.
Das neue Kabinett konnte heute erstmals seinen Platz im Parlament einnehmen. Neben der Kanzlerin wurden 15 Ministerinnen und Minister vereidigt, bekannte Gesichter, aber auch Neulinge. Bundespräsident Steinmeier erinnerte die neue Regierung auch an ihre internationale Verantwortung und sagte wörtlich, viele hoffen darauf, dass wir in Deutschland zeigen, dass liberale Demokratien handlungsfähig und zukunftsfähig sind.
Die Regierungsbank im Bundestag, heute ein bisschen wie am ersten Schultag. Die Suche nach dem neuen Platz, erste Witze mit der Sitznachbarin und Handynummern werden ausgetauscht. Mit der Vereidigung der 15 Bundesminister durch den Parlamentspräsidenten Wolfgang Schäuble endet die längste Regierungsbildung in der Geschichte der Bundesrepublik. Und das ist das neue Kabinett. Von den CDU-Ministern bleibt neben Kanzlerin Merkel Ursula von der Leyen als Verteidigungsministerin. In neuer Funktion als Wirtschaftsminister wird Peter Altmaier arbeiten. Jüngster Minister ist Jens Spahn, künftig für Gesundheit zuständig. Helge Braun übernimmt das Kanzleramt. Anja Karliczek ist Bildungs-, Julia Klöckner Landwirtschaftsministerin. Von der CSU ist Gerd Müller weiterhin Entwicklungsminister. Horst Seehofer leitet das Innenministerium, Andreas Scheuer das Verkehrsministerium. Für die SPD bleibt Heiko Maas im Kabinett, allerdings in neuer Funktion als Außenminister. Katharina Barley übernimmt seinen bisherigen Posten, das Justizministerium. Olaf Scholz kümmert sich um die Finanzen und ist gleichzeitig Vizekanzler. Hubertus Heil ist nun für Arbeit und Soziales zuständig. Franziska Giffey führt das Familien- und Svenja Schulze das Umweltministerium. Am Nachmittag trafen sich alle Bundesminister zu ihrer ersten Kabinettssitzung im Kanzleramt. Man wolle schnell mit der Regierungsarbeit beginnen, hatten viele Minister zuvor verkündet. Auf der heutigen Tagesordnung steht allerdings nur Kennenlernen und Formalien. Es ist auch ein Tag der Verabschiedungen. Dankesreden der scheidenden Minister an die Mitarbeiter ihrer Häuser. Der neue Chef des Außenamtes, Heiko Maas, wird noch am Abend zum Antrittsbesuch bei seinem französischen Amtskollegen in Paris erwartet.
Zum Start der neuen Bundesregierung jetzt eine Einschätzung von Tina Hassel live aus Berlin.
Die Erschöpfung nach den turbulenten Monaten der Regierungsbildung war heute vielen der frisch gewählten Minister anzusehen. Dabei geht's jetzt erst richtig los. Die Regierung will Tempo machen, schon am Nachmittag erste Kabinettssitzung, am Abend dann der neue Außenminister auf dem Weg nach Paris. Kein Wunder, der Rückstau an Problemen innen- wie außenpolitisch ist gewaltig. Dass die alte, neue Kanzlerin mit nur 9 Stimmen Mehrheit gewählt wurde, ist überraschend, auch wenn Gegenstimmen und Unmut in den eigenen Reihen zu erwarten waren. Das Gute an der knappen Mehrheit könnte sein, dass Kanzlerin und Regierung nun viel stärker erklären und um die Stimmen der Abgeordneten werben müssen. Das wäre ein echter Gewinn für die Debatten im Parlament. Denn Bundespräsident Steinmeier hat mit seiner Mahnung an die neue Regierung heute deutlich gezeigt, was auf dem Spiel steht, indem er sagte, dies sind Bewährungsjahre für die Demokratie. Zurück zu Susanne Daubner.
Die Bundeskanzlerin stellt sich in einem Farbebekennen gleich nach dieser Tagesschau den Fragen von Tina Hassel und Reinhard Becker. Großbritannien hat Strafmaßnahmen gegen Russland verhängt. Hintergrund ist der Giftanschlag auf einen ehemaligen Doppelagenten und dessen Tochter in Salisbury im Süden Englands. Premierministerin May machte im Parlament erneut Moskau dafür verantwortlich. Als eine der Konsequenzen wurden 23 der insgesamt etwa 60 russischen Diplomaten im Land ausgewiesen. Die russische Regierung sieht sich dagegen zu Unrecht beschuldigt.
Theresa Mays Gesicht signalisiert Eiszeit. Britanniens Premierministerin ging heute auf offenen Konfrontationskurs mit Russland. Das von London gesetzte Ultimatum zur Klärung der Herkunft des Nervengiftes hatte Moskau verstreichen lassen. Das wiederum erlaube nur einen Rückschluss, so May vor dem Parlament. Die russische Regierung sei schuld am versuchten Mord an Doppelagent Skripal und seiner Tochter. Die Ausweisung der Diplomaten ist die härteste Maßnahme seit mehr als 30 Jahren. Sie unterstreicht auch, es ist nicht das erste Mal, dass der russische Staat gegen unser Land vorgeht. Durch die Ausweisung schwächen wir die russischen Geheimdienste für Jahre. Theresa May also legt die Beziehungen beider Länder auf Eis. Russisches Staatsvermögen soll eingefroren werden, wenn es gegen britische Bürger eingesetzt wird. Maßnahmen zur Gegenspionage sollen ausgebaut, die Einreise für verdächtige Russen verschärft werden. Und sie erklärt, Zitat, korrupten Eliten, die ihr Geld gern in London parken, den Kampf. Moskaus Reaktion lässt nicht lange auf sich warten. Beispiellos sei die Provokation, London müsse mit Vergeltung rechnen. Wir glauben, dass die Maßnahmen der britischen Regierung nichts zu tun haben mit den Ereignissen in Salisbury. Sie sind einfach nur eine sehr ernste Provokation. Und weiter, unermüdliche Spurensuche in und um Salisbury. Welchen Weg nahm das Nervengift und wie gefährlich sind die Rückstände für die, die den Skripals begegneten?
Während sich die Bürger also vor allem um ihre Gesundheit sorgen, eskaliert auf dem Diplomatenparkett der Krieg der Worte. London sucht jetzt weltweit nach Verbündeten, denn am Ende wird sich der Kreml wohl nur durch konzertierte Aktionen beeindrucken lassen. In New York tagt heute Abend schon einmal der UN-Sicherheitsrat.
Der britische Astrophysiker und Mathematiker Stephen Hawking ist tot. Der Wissenschaftler starb heute im Alter von 76 Jahren in Cambridge. Hawking hatte versucht, die Geheimnisse von Raum und Zeit zu ergründen und ließ sich dabei auch nicht von seiner schweren Muskel- und Nervenkrankheit ALS behindern.
Der Starphysiker als Mittelpunkt eines Universums. Im Jahr 2012 führte Stephen Hawking durch die Eröffnung der Paralympischen Spiele in London. Berühmt wurde der Brite unter anderem für seine Theorie über die schwarzen Löcher.
Schwarze Löcher scheinen alles zu verschlingen, doch später öffnen sie sich wieder und entlassen Informationen. Das hilft uns, die Vergangenheit zu verstehen und die Zukunft vorauszusagen.
Geboren wurde Hawking 1942 in England. Er studierte Physik in Oxford und Cambridge. Mit 21 wurde bei ihm ALS festgestellt, eine unheilbare Muskel- und Nervenkrankheit. Ärzte gaben ihm nur noch wenige Jahre. Doch es kam anders. Hawking heiratete, wurde Vater von drei Kindern, forschte stets wie ein Besessener. Noch als Doktorand lieferte er einen mathematischen Beleg für die Theorie vom Urknall. Jahrzehntelang war er auf künstliche Beatmung und einen Sprachcomputer angewiesen.
Ich habe gehört, dass Kinder, die eine Computerstimme brauchen, so eine möchten, wie meine.
Die Zukunft der Menschheit sah der Astrophysiker im Weltall. Mehrmals erlebte er bei Parabelflügen Schwerelosigkeit. Sein Traum von einer Reise in den Weltraum wurde aber nur in einer Serie Realität, bei einem Gastauftritt in Raumschiff Enterprise. Stephen Hawking, Popstar der Wissenschaft und Genie unserer Zeit.
Das Grimme-Institut hat die diesjährigen Träger des Grimme-Preises bekannt gegeben. In der Kategorie Information und Kultur geht die Auszeichnung an die Panorama-Redaktion des NDR für ihre Berichterstattung zum G20-Gipfel in Hamburg. Eine Ehrung erhält auch die erste Koproduktion der ARD mit dem Bezahlsender Sky, die Krimiserie Babylon Berlin. Die insgesamt 68 Auszeichnungen werden am 13. April verliehen.
In der Frankfurter Paulskirche ist der Paul-Ehrlich- und Ludwig-Darmstädter-Preis vergeben worden. Die bedeutende Medizinauszeichnung ging an David Wallach aus Israel und Anthony Cerami aus den USA. In der Begründung hieß es, die beiden hätten wichtige Grundlagenforschung zum Immunsystem geleistet. Der Preis ist mit 120.000 Euro dotiert. Mit dem Nachwuchspreis wurde Tim Schulz vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung in Potsdam geehrt für seine Arbeiten zur Funktion bestimmter Fettzellen.
Die Leipziger Buchmesse ist in diesem Jahr so international wie noch nie. Bis Sonntag präsentieren sich mehr als 2600 Aussteller aus 46 Ländern. Mit einem Festakt im Leipziger Gewandhaus wurde die Messe am Abend eröffnet. Vor dem Gebäude demonstrierten mehrere hundert Menschen gegen die Beteiligung von Verlagen aus dem politisch rechten Spektrum. Bei den Paralympics in Pyeongchang haben die deutschen Athletinnen erneut zwei Medaillen gewonnen. Am Ende des Sprintrennens musste sich Langläuferin Andrea Eskau nur der US-Amerikanerin Oksana Masters geschlagen geben. Eskau holt Silber. Ihrem Spitznamen Silberfuß machte Andrea Rotfuß alle Ehre. Sie wurde im Riesenslalom Zweite und gewann ihre insgesamt vierte Silbermedaille.
Der FC Bayern hellwach im Champions-League-Achtelfinal-Rückspiel bei Beşiktaş Istanbul. 18. Minute, die Führung Thiago nach einer Flanke von Thomas Müller. In der zweiten Halbzeit durch ein Eigentor von Gönül die frühe 2:0-Führung. Nach eigener Schlamperei, einem Fehler von Alaba, kann Wagner Love den Anschlusstreffer erzielen. Dennoch ziehen die Bayern nach dem 5:0-Hinspielsieg souverän ins Viertelfinale ein. Der eingewechselte Wagner mit dem 3:1 Endstand.
Die Lottozahlen 13, 18, 30, 38, 45, 48, Superzahl 7. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 15. März.
In den Südwesten Deutschlands lenkt ein Tief milde Luft, den Nordosten dagegen erreicht recht kalte, wolkenreiche Luft. Auch in der Nacht ist es im Nordosten stark bewölkt, sonst verbreitet klar. Im Süden und in der Mitte bildet sich örtlich Nebel. Am Tag ist es im Nordosten stark bewölkt, sonst scheint häufig die Sonne. In der Südwesthälfte werden die Wolken dichter, hier und da kommt Regen auf. In der Nacht plus 4 bis minus 5 Grad, am Tag 1 bis 14 Grad. Der Winter kommt zurück. Am Freitag im Süden und Südwesten Regen, sonst schneit es gebietsweise bis in die Niederungen. Am Samstag im Süden Schnee, sonst ist es neben Wolken sonnig bis minus 6 Grad. Auch am Sonntag hier und da noch etwas Schnee, an den Küsten Schneeschauer, sonst scheint häufig die Sonne.
Die Tagesthemen melden sich um 22.30 Uhr. Jetzt geht's an die Arbeit, auch für die Opposition. Pina Atalay fragt die Fraktionsvorsitzende Weidel nach den Plänen der AfD und wie die Russen auf die britischen Sanktionen reagieren. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.